if you wanna, cause I'm a bone and I go hoop bip bip, hoop bip bip, yeah.
Einen wunderschönen guten Abend hier. Mit etwas Sarkasmus könnte man sagen, heute eine zweistündige Sondersendung zu einem kulturhistorischen Thema. Warum sarkastisch? Thema ist heute, es war einmal der Punk. Dazu hören wir in den ersten 100 Minuten eine Lesung von Ute Wieners, Jahrgang 1962 aus Hannover, aus ihrem Buch Zum Glück gab es Punk, 2012 im Verlag Arbeitskreis Regionalgeschichte erschienen. Und in den letzten 20 Minuten dann noch ein paar Reflexionen von Jörg Finkenberger, warum Punk noch nicht einmal tot ist. 30 Jahre 1977.
Das erste Kapitel, das ich vorlese, heißt Pubertät. Meine Mutter saß wie immer am Telefon. Dieses Mal telefonierte sie linke Jugendorganisationen ab, von denen sie wünschte, ich würde dort beitreten. Sie plärrte, ich habe gerade mit den Naturfreunden telefoniert. Die haben da 2/3 Jungs. Die haben gejubelt, als ich ihnen erzählte, dass ich eine Tochter habe. Geh doch da mal hin. Die interessieren sich auch für Umweltschutz. Meine Mutter interessierte sich überhaupt nicht für Umweltschutz. Sie glaubte nur, dass ich es tat. Das lag daran, dass ich ungefähr genauso viel Zeit bei Olga, meiner besten Freundin, verbrachte, die in einer alternativen Wohngemeinschaft im Stadtbezirk Davenstedt aufwuchs, wie in der Wohnung meiner Mutter. Sie redete immer von ihrer Wohnung und nicht von unserer. Diese Familie war ihr von Anfang an ein Dorn im Auge und sie empfand diese Alternativen schon immer vor allem als Alternative zu sich, als Konkurrenzunternehmen. Denn dort hatte ich die Möglichkeit, mich jederzeit ihrer Kontrollsucht zu entziehen. Ich stellte mir die jubelnden Jungs bei den Naturfreunden vor, in freudiger Erwartung auf ein Mädchen. Und dann würde ich es sein. Nein, dachte ich, niemals würde ich da hingehen. In der Schule hatte ich schon allen als abschreckendes Beispiel für mangelnde erotische Ausstrahlung gedient. Obwohl ich niemanden gefragt hatte, nirgendwo Interesse bekundet hatte und mich an niemanden herangemacht hatte, war es immer wieder ein Running Gag, mich jemanden, der gerade auf Freiersfüßen war, als potenzielle Kandidatin vorzuschlagen. Ich hatte nicht die wunderschönen Rundungen und geschwungenen Oberschenkel wie die anderen Mädchen, sondern ich war eckig und knochig. Meine Haut war durchsichtig bleich, und die einzige Farbe in meinem Gesicht war auf die Ränder unter den Augen und die Pickel konzentriert. Meine Körperkoordination war so schlecht, dass so etwas wie Tanzen, was ich vielleicht hätte eignen können, um dem anderen Geschlecht näher zu kommen, für mich überhaupt nicht in Frage kam. Ich war ständig nervös. Zwanghaft zappelte ich und piesackte mich selbst. Ich konnte es in meinem Körper nur deswegen aushalten, weil ich musste. Zu alledem war ich noch sau unfreundlich und schlecht gelaunt. Meine Klassenkameraden hatten schon vor langer Zeit beschlossen, so wie die meisten anderen Leute auch, dass ich nicht dazugehörte. Während meiner gesamten Sekundarstufe 1-Zeit führte ich mit meiner Freundin Olga ein Außenseiter-Dasein und wir wurden von den anderen fertig gemacht. Ich hatte inzwischen jeglichen Ehrgeiz aufgegeben, mich um die Gunst meiner Mitschüler zu bemühen. Stattdessen hatte ich angefangen, sie zu beobachten, um so herauszufinden, warum ich immer gemobbt wurde. Es sah so aus, als ob Olga und ich aus sehr verschiedenen Gründen nicht den Vorstellungen der anderen entsprachen, wie Mädchen sein sollten. Weiter fiel mir auf, dass alle anderen zwar eine bessere Stellung genossen als wir, aber nur wenige einen zufriedenen Eindruck machten. Im Gegenteil. die Mädchen, die nicht ganz oben auf der Top-10-Liste bei den Jungs standen, litten sehr unter deren Desinteresse und waren verzweifelt darum bemüht, dass endlich ein Erlöser kam, der fragte: Willst du mit mir gehen? Und sie in den Himmel der Mein-Macker-Sagerinnen aufsteigen konnten. Ich beschloss, mir diese Art der Demütigung nicht auch noch aufzuhalsen. Was hieß, ich schminkte mich nicht, wusch mich nur selten, achtete nicht auf meine Klamotten und betrieb systematische Schönheitsverweigerung. So, dachte ich, war ich an dem Spiel nicht auch noch freiwillig beteiligt. Sehr hilfreich erschien es mir, über alle und alles herzuziehen und mich darüber lustig zu machen. Meine Mutter aber wünschte sich doch so eine begehrenswerte Tochter. Sie selbst konnte zwar mit Männern nicht dauerhaft auskommen, aber sie war überzeugt davon, dass der Wert der Frau davon abhinge, wie viele Typen ihr nachliefen. Ihrer Ansicht nach hätte das Telefon niemals stillstehen dürfen, wegen all der Verehrer, die nach mir fragen müssten. Wie schön hatte sie es sich vorgestellt. Wir beide mit wehenden blonden Haaren und die Männer von den Baustellen pfeifen uns hinterher. Und dann waren da noch ihre Genossen in der SPD, in ihrem tollen linken Ortsverein Linden-Limmer. Ich durfte ihr doch nicht die Gelegenheit verweigern, zu beweisen, wie offen und liberal sie mit der Sexualität ihrer Tochter umging. Meine Schönheitsverweigerung war eine Katastrophe für sie. Sie fand, ich hätte für mein Aussehen doch etwas tun können. Mal ein paar nette Klamotten anziehen. Man kann dir die nettesten Sachen kaufen. Du siehst einfach immer usselig aus, klagte sie. Die Haare öfters mal waschen, ja, vor allem mehr Pflege. Ein Deo auftragen, Büstenhalter. Ute, du stinkst wie ein Iltis und du wirst einen Hängebusen bekommen. Das Gewebe der Brüste kann sich nicht alleine tragen. Die leiern aus, pflegte sie zu sagen, bis zum Bauchnabel. Und dann hielt sie ihre Hände schalenförmig vor ihren Bauch, um zu zeigen, wo das alles enden wird. Ihre liebste Vorstellung war es, ich würde mich mit einem der Söhne ihrer SPD-Genossen einlassen, beziehungsweise der sich mit mir. Ursprünglich war sie noch davon ausgegangen, ich würde in Sachen Parteipolitik sowieso in ihre Fußstapfen treten. Über mehrere Jahre verteilt hatte ich einige Male zu irgendwelchen Feierlichkeiten im Freizeitheim Linden mitkommen müssen, insbesondere dem Tanz in den Maifest. Schrecklich. Zuerst wurde mit viel Trara ausgesucht, was ich anziehen musste, und dann kam ich auch noch unter den Lockenstab. Die Feste selber waren unbeschreiblich öde und ich fühlte mich dort völlig fehl am Platz. Selbstverständlich erwartete sie von mir, dass ich ihr keine Schande machte und zischte mir fortwährend ins Ohr, was an meinem Benehmen alles verkehrt war und wie sie es stattdessen für richtig hielt. Irgendwann war ich endlich zu alt, um mich weiter zu so etwas zwingen zu lassen und weigerte mich. Zweimal die Woche telefonierte sie mit ihrer Freundin Ulla. Die beiden kannten sich von den SPD-Sitzungen, an denen sie regelmäßig teilnahmen. Für Ulla war es ein Verdruss, dass sie im Laufe der Zeit in der Prioritätenliste ihres Mannes einen immer niedrigeren Rang einnahm. Außerdem nahm er sie immer weniger für voll und war auch sonst ein arroganter Chauvet. Das Problem meiner Mutter war ihre pubertäre Tochter. Es gab zwischen ihnen eine Art Abkommen. Sie kotzten sich gegenseitig über das schwere Los aus, das sie zu tragen hatten, und mokierten sich über die Verursacher, sprich Ullas Mann und mich. Das Entscheidende dabei war, dass sie sich in ihren Darstellungen und Sichtweisen bestätigten und dabei Selbstbewusstsein und Rechtschaffenheit auftankten, um so für die nächste Schlacht gerüstet zu sein. Wenn ich mich nicht aus der Wohnung verpisste, musste ich mir diese Litaneien bis zu 1,5 Stunden lang anhören. Denn meine Mutter saß mit dem Telefon immer direkt an meine Zimmertür gelehnt. Wenn ich aufs Klo musste, so musste ich sie bitten, mich rauszulassen. Welchen Eindruck glaubte sie eigentlich bei mir zu erzeugen, wenn sie mir damit kam? Ulla ist übrigens auch der Meinung. Seit ich 11 Jahre alt war, lag sie mir in den Ohren damit, dass ich unbedingt einen Freund bräuchte. Sie würde auch sofort dafür sorgen, dass ich die Pille verschrieben bekäme. Die Pille war für sie die wichtigste Erfindung des 20. Jahrhunderts. Sie hielt sich für sehr fortschrittlich. Was sie als Kind nicht durfte, musste ich.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4!
Ihre eigenen Eltern hatten nämlich ganz andere Ansichten über sowas gehabt. Meine Mutter, so musste ich mir meine ganze Kindheit über anhören, war mit 13 Jahren schon eine so atemberaubende Schönheit, dass alle Jungs der Nachbarschaft hinter ihr her waren. Nachts unter ihrem Fenster, auch das soll vorgekommen sein, saß ein gut aussehender Italiener mit langen schwarzen Wimpern von den Gastarbeiterbaracken nebenan, spielte Gitarren und sang Arien für sie. Woraufhin Paul, so hieß ihr Vater, sogleich mit seinem gefürchteten Ledergürtel in der Hand und ohne jeden Sinn für den wunderschönen Gesang aus dem Haus stürmte, um den Spaghettifresser zu erwischen. Erstens wünschte er sich keineswegs irgendwelche Stelleicheins seitens seiner Tochter mit wem auch immer vor der Eheschließung. Zweitens waren Italiener für ihn das verabscheuenswürdigste Volk des gesamten Erdballs. Wegen denen hatte er schließlich den Krieg verloren. Als der Amerikaner sich auf Seiten der Alliierten in das europäische Kriegsgeschehen eingemischt hatte, da ist es dem Italiener sofort zu brenzlig geworden und er hat lieber gleich die Seite gewechselt. Seiner Ansicht nach taugten die einfach nicht zum Krieg führen. Sie waren immer nur Schürzenjäger. Der Russe hat das natürlich gewusst. Deshalb hatten die ja Frauen in der Roten Armee. Die brauchten sie, um die Italiener vom Krieg abzulenken, bevor die Seite gewechselt hatten. Kein Italiener kann sich mehr auf den Krieg konzentrieren und schießen, wenn da eine blonde Frau an der Frontlinie entlang stolziert. Meine Mutter war aufgewachsen mit Pauls Theorien und hatte sich gegen sie entschieden. Jedenfalls hatte sie nichts gegen eine Verbindung zwischen mir und einem Italiener. Im Notfall hätte sie sogar einen Türken in Kauf genommen, wenn ich nur endlich einen Freund gehabt hätte. Anscheinend machte ich überhaupt keine Fortschritte in diese Richtung. Wenn ich nicht gerade in Olgas WG war, wohin ich regelrecht flüchtete, fristete ich ein wahrlich trostloses Teenager-Dasein. Ich fühlte mich unter dem hormonellen Desaster der Pubertät und den Forderungen meiner Mutter erdrückt. Ich wurde immer antriebsloser und fauler. Ich verkroch mich vor der Welt und gammelte, wann immer es ging, im Bett rum. Ich entschwand aus meinem richtigen Leben in die Abenteuergeschichten von Karl May und Tolkien oder ich glotzte TV. Ich hatte auf meinen Fernseher geschrieben: Ich liebe nur meinen Fernseher. Statt der Bravo las ich das Mad-Heft. Alfred E. Neumann, der Anti-Held der Serie, hatte ein saublödes Gesicht mit Segelohren, kaputte Zähne und bevorzugte eine Körperhaltung, bei der die Füße höher liegen als der Kopf. Seine Ernährung bestritt er ausschließlich mit Pommes und Süßigkeiten. Eines Tages war ich wieder einmal bei Olga. Da fragte mich Martin, ihr Bruder, ob ich mitkommen wollte zu einem Punk-Konzert ins Jugendzentrum Kornstraße. Punk, ich überlegte, was war das noch? Was hatte es damit nochmal auf sich? Dann kam eine Erinnerung in mir hoch, wie meine Mutter mit der Wochenzeitschrift Spiegel in der Hand kreischend durch die Wohnung rannte. Der Spiegel ist für sie so etwas wie eine wöchentlich erscheinende Bibel. Auf dem Titelblatt abgebildet war eine schrill zurechtgemachte Frau mit einem Mikrofon. Die Netzstrumpfhose, der Buddy in Rosa und die Art, wie sie ihre Beine spreizte, ließen sie obszön und verwegen erscheinen. Die dazugehörige Schlagzeile war: Punk, hässlich und brutal. Ute, guck mal, das ist ja wohl das Allerletzte. Diese Engländer. Sieh dir das mal an, die machen sich mit Absicht hässlich. Sie blätterte durch den Artikel und zeigte auf weitere Fotos, auf denen junge Leute mit äußerst skurrilen Outfit, unter anderem mit einer Sicherheitsnadel in der Wange, zu sehen waren. Diese Jugendlichen heutzutage werden immer kaputter. Hoffentlich kommt diese Welle nicht auch noch zu uns. Diese Szene lag nun schon 2 Jahre zurück. Ich komme mit, sagte ich zu Martin, und wir verabredeten uns für das Konzert. Kurz bevor ich mich an dem Abend dann auf den Weg machte, fragte meine Mutter, was ich denn vorhatte. Och, antwortete ich, ich gehe da mit Martin zu so einer Art Party mit Musik und so, ich weiß auch nicht so genau. Voller Hoffnung leuchteten ihre Augen auf. Sollte ihre missratene Tochter nun doch den Weg in die normale Teenagergesellschaft finden und zu Partys gehen? Mit anderen Jugendlichen in deinem Alter? Fragte sie verzückt. Ich denk mal, wollen wir nicht vorher noch mal mit dem Lockenstab? Ich mach dir das, das geht ganz schnell. Nö, lass mal. 26. Januar 1980. Es kostete mich ein wenig Überwindung, in den Laden reinzugehen. Zum Glück war Martin gleich da. Als wir eintraten, sah ich überall die wildesten Gestalten rumhängen. Einige hatten ihre Haare zu Berge toupiert, andere hatten sich kahle Stellen rasiert. Dann gab es noch den sogenannten Iro, bei dem nur ein schmaler, stolz aufgerichteter Streifen in der Mitte bleibt, manche hatten gleich eine Glatze. Ein paar wenige hatten Frisuren, die nicht nur vom Schnitt her wüst waren, sondern auch von den Farben. Grün, blau, gelb, was weiß ich. Diese Farben nannten sich Crazy Color und man musste nach Berlin fahren, um sie zu kaufen, wurde mir später erzählt. Dazu trugen die Leute vollkommen zerfetzte Klamotten. Viele hatten mit weißem Edding beschmierte Lederjacken an, an denen X-Buttons hingen. Sie grölten und brüllten sich beim Sprechen an. Anders konnte man sich auch kaum verständlich machen bei dem Lärm. Wir drängelten uns eine enge, steile Treppe hoch zum Konzertraum. Unterwegs zog mich noch jemand an den Haaren und beschimpfte mich als Hippie. Später hörte ich, dass lange Haare in diesen Kreisen absolut uncool waren, obwohl mindestens die Hälfte der Anwesenden langhaarig war. Die Band, die spielte, hieß Blitzkrieg. Sie hatten eine Sängerin, ihr Gesicht war grell geschminkt. Sie hatte einen durchlöcherten Minirock an, Netzstrümpfe voller Laufmaschen an Strapsen befestigt und ein kaputtes Mieder. Ich war sehr beeindruckt von ihr. Sie brüllte ins Mikrofon: Ich will nicht ein Hippie sein, ich will nicht ein Papa sein, ich will nicht ein Teddy sein, ich will nur eins, ein Punk sein, ein gottverdammtes Punkschwein. Die Masse im überfüllten Konzertraum bebte. Ich befand mich mitten im Gedränge und ließ mich mitreißen. Ungefähr im Takt der Musik tobte man einfach drauf los, hampelte, drängelte, rempelte, warf die Arme und Beine von sich, sprang senkrecht in die Höhe, stieß sich von seinem Nachbarn ab. Manche wüteten so schlimm, dass immer wieder welche auf dem Boden landeten. Das Getöse stand dann kurz still, der oder diejenige wurde wieder aufgehoben und dann ging's weiter. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on the jeans. And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. But you still keep a beating, you meet to pulp. And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. You're a kick casanova, you're a no-chosen pizza. Label up fucking yourself to death. Orgasm addict, you're an orgasm addict. Christmas cakes, butcher's assistants and bellhops. You've had them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with no money hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict, you're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Es war großartig. Niemand brauchte hier Koordination und Sexappeal. Alles war egal. Man tobte sich einfach aus. Ich bekam kaum Luft. Der Sauerstoff im Raum wurde knapp. Ich hatte Seitenstiche, weil ich körperliche Ertüchtigungen normalerweise verabscheute. Ich pfiff aus dem letzten Loch. Trotzdem wusste ich sofort, hier war mein Platz. Hier würde ich niemals weggehen. Während wir uns nach dem Konzert noch ein wenig in der Korn aufhielten, stellte ich mir voller Häme vor, ich würde einen der jungen Männer, die hier rumhingen, meiner Mutter als meinen ersten Freund vorstellen. Seit jenem Abend suchte ich gierig nach jeder Gelegenheit, wieder auf so ein Konzert zu gehen. Sie fanden eindeutig zu selten statt, meinten Martin und ich. Warum konnte nicht jede Woche eins sein? Den Schmierereien an Hannovers Wänden und Straßenbahnsitzen nach zu urteilen, musste es an die 30 Bands geben und dazu kamen ja noch die aus anderen Städten. Leider stellte sich bald heraus, dass die meisten Bands es unheimlich cool fanden, nicht zu üben. In der Regel traten an einem Abend 4 Bands auf, von denen eine so etwas wie Akkorde und eine Melodie vorzuweisen hatte. Die anderen 3 bestanden nur aus Mitgliedern, die sich originell vorkamen, da sie gerade an diesem Abend zum ersten Mal in ihrem Leben ein Instrument in der Hand hielten. Vielleicht lag das an einem Übersetzungsfehler. Johnny Rotten hatte einmal in einem Interview geäußert, jeder, der 3 Akkorde spielen kann, sollte einfach eine Band gründen. Bestimmt hatten einige bis 3 Akkorde verstanden. Obwohl eigentlich niemand diesen Schrott gut fand, beteiligten sich eine Menge daran. Trotzdem boten auch die schlechten Konzerte einen guten Treffpunkt. Mangelnde musikalische Fertigkeiten waren nicht das einzige Mysterium, das mir begegnete. Einmal, als gerade eine Band ihren Auftritt beendet hatte und eine neue auf der Bühne erschien, verließen alle, bis auf vielleicht ein Dutzend Typen, schlagartig den Konzertraum. Ich, für alles offen, war die einzige Frau im Saal. Dann kündigte ein gewisser Doc Schwanz seine Band namens Schwanzkanz an. Sobald er anfing zu singen, »Baby, willst du mich? Mich und meinen Schwanz«, skandierten die Typen »Schwanz ab, Schwanz ab« und alle möglichen Dinge, vor allem Bierdosen, flogen auf die Bühne. »Doc, du bist ein Idiot, komm da runter!« »Ich schneide ihn dir ab!« »Aufhören, aufhören!« Der aber genoss die intensive Aufmerksamkeit der wenigen und sang ein Lied nach dem anderen über seinen Schwanz. Später, als ich irgendwo in der Ecke saß, hing auch er darum. Mit einem schmierigen Grinsen im Gesicht sprach er mich an. »Ey, Baby, du siehst echt unheimlich geil aus. Kommst du noch mit ins Basement?« Ich war viel zu schüchtern, um darauf zu antworten, sondern sah verschämt zu Boden. Aber ich wollte auch gar nicht mit ins Basement. Der Typ kam mir irgendwie suspekt vor, obwohl er über beachtliche Qualitäten als Mutterschreck verfügte. Ich wollte unbedingt dazugehören. Ich traute mich aber noch nicht, die Konsequenzen zu ziehen, also mein Aussehen zu verändern, meine Haare abzuschneiden. Das ging natürlich nicht so weiter, dass ich immer als Hippie beschimpft wurde. Ich kaufte mir ein paar Platten, Sham 69, Sex Pistols, Hansaplast. Viel Geld hatte ich nicht. Ich hängte mir ein Sex Pistols Poster ins Zimmer. Ich sammelte alles, was ich an Informationen bekommen konnte. Punkrock hatte was mit Anarchie zu tun, las ich. Das heißt, keine Herrschaft. Niemand darf mehr über andere bestimmen. Ich bekam ein »Was ist eigentlich Anarchie-Buch« von Martins Vater geschenkt. Oder habe ich es nur nicht zurückgegeben? Jedenfalls habe ich es immer noch. Was mich aber am meisten überzeugte, waren die englischen Erfinder. Waren das diejenigen, die ganz unten in der Londoner Gesellschaft standen? Diejenigen, die als Abfall der Gesellschaft galten, sich selbst als Abfall ausstaffierten und selbstbewusst damit umgingen, das Allerletzte zu sein? Leute, die nicht mehr den Idealen der besseren Gesellschaft nachliefen, die sie niemals erreichen konnten und die sowieso zum Kotzen waren? Diese Art Weisheiten ließen sich doch auch auf mein eigenes Leben übertragen, fand ich. Für die Hannover Punker war es das Allerwichtigste, gegen Diskos zu sein. Und in diesem Punkt waren sich wirklich alle einig. gegen Hippies wurde wahrscheinlich nur deswegen so viel gepöbelt, weil es da so komplizierte Abgrenzungsprobleme gab. Das mit den Diskos kam mir gerade recht. Meine ehemaligen Mitschüler von der IGS Linden waren auch alle Diskos. Ich war fast nur noch bei Martin. Tag ein, Tag aus machten wir uns Gedanken darüber, wie wir es bloß schaffen konnten, in die große Punkszene aufgenommen zu werden. Dass sich mit uns inzwischen eine zweite Punk-Generation bildete, von denen einige auch in der Davenstädter WG abhingen, wussten wir nicht zu schätzen. Wir wollten, dass die erste Generation, die einzig wahre, uns anerkannten. Die waren nämlich der Meinung, dass alle nach ihnen Pseudopunker waren und zeigten uns die kalte Schulter. Ich war der Überzeugung, dass, wenn mich der Kreis der Erlauchten erst aufgenommen hatte, jede Schmach meiner Vergangenheit von mir abfiele. Ich würde mich nie wieder langweilen, mich nie wieder verkriechen und alle würden sehen, dass ich jetzt absolut toff war. Ha! Ich war jetzt born against. Martin tat, was getan werden musste. Er kaufte sich einen Bass, übte täglich darauf zu spielen und gründete seine erste Band. Ich war viel zu blockiert für kreative Eigeninitiative und verbarrikadierte mich lieber weiter hinter einem für meine Jugend unangemessen bösen Zynismus. So sehr es mich auch freute, mit meinen neuen Ambitionen meiner Mutter so richtig einen reinzuwürgen, so unerträglich gestaltete sich das weitere Zusammenleben mit ihr. Inzwischen telefonierte sie jeden Tag mit Ulla. Hinzu kamen noch die Gespräche, die sie mit ihrem Freund Bernd über mich führte. Ulla bedauerte sie für ihr Schicksal, während Bernd ihr was von nur eine Phase erzählte und dass sie sich nicht so aufregen solle. Er fand, es war doch eigentlich eine gute Sache, dass ich mal Interesse an etwas hätte und mich an einer rebellischen Jugendbewegung beteiligte. Alles natürlich immer vor meiner Zimmertür. Und dann stand sie wieder vor mir und erzählte mir, dass Ulla mit ihr einer Meinung war. Oder sie versuchte krampfhaft aufzutrumpfen und sich überlegen zu geben, indem sie Bernds Phasentheorie für mich wiederholte, um deutlich zu machen, wie wenig ernst mich selbst wohlmeinende Menschen nahmen. Es gab überhaupt keine Friedensphasen mehr mit ihr. Jeden Tag, den ich nicht vor ihr flüchtete, predigte sie über die Verruchtheit des Punkrock, sofern sie überhaupt mit mir redete. Erzählte, was wieder im Spiegel stand, was Psychologen darüber sagten und welche Punker sie in der Stadt gesehen hatte. Ich war noch nie in der Lage, meine Mappen ordentlich zu führen. Ich war gerade im BGJ. Ich stopfte einfach immer alle Zettel in meine Schultasche. Von Zeit zu Zeit musste ich sie aber abgeben. Dann war es nötig, dass ich alle Papiere nach Fach und Datum sortierte, in der Hoffnung, dass sie noch vollständig waren. Eines Nachmittags war es wieder soweit. Um meine naturgemäße Motivationslosigkeit zu überwinden, hörte ich Sex Pistols dazu. Meine Mutter kam nach Hause und fing gleich an zu schreien. »Ich will diesen Krach nicht hören. Das ist das Allerletzte. Das ist keine Musik.« Sie redete gerade mal wieder nicht mit mir und schickte stattdessen meine Schwester als Botin. Das war allerdings bei ihrem Gezeter kaum nötig. Ich machte leiser. Sie schickte nochmal meine Schwester, ich solle noch leiser machen. Ich machte noch leiser. Sie schickte wieder meine Schwester. Und so ging das immer weiter. Die Musik war inzwischen kaum noch zu hören. Dafür hörte ich meine Mutter nebenan demonstrativ schluchzen. Sie rief Ulla an, die war nicht da. Sie rief Bernd an und kreischte und heulte ins Telefon. Der riet ihr, bei ihm vorbeizukommen, um sich erstmal zu beruhigen. Dann stand sie bei mir in der Zimmertür. »Ich gehe jetzt, weil ich diesen Lärm nicht aushalten kann. Ich kann und will dich nicht mehr ertragen. Wenn ich wiederkomme, dann bist du ausgezogen. Ich will dich hier nicht mehr haben.« Dann trampelte sie mit weiterem Geschluchze die Treppe runter. Ich fühlte mich unglaublich erleichtert und befreit bei dem, was ich dann tat. Ich sammelte meine Mappen zusammen, packte meine wichtigsten Sachen in 4 große Plastiktüten und zog für immer aus. Jetzt vergeht einige Zeit. Das hat sich ja alles im Anfang des Jahres 1980 zugetragen. Ich habe mir dann in der Zwischenzeit ein Zimmer in der WG gesucht. Und da sind dann noch viele Kapitel dazwischen. Und jetzt kommt eins, das ist Anfang 81, glaube ich. Das heißt Janis. Ich war 18 Jahre alt, ich hatte schon Trips geschmissen, ich rauchte Zigaretten und kiffte. Aber ich war immer noch Jungfrau und ich trank keinen Alkohol. Ersteres war wirklich schlimm für mich. Auf Schritt und Tritt nagte so ein Bedürfnis an mir und ich hatte keinen Plan, wie ich es befriedigen sollte. Die Do-it-yourself-Methode war zwar besser als nichts, aber das war auch schon alles. Zu dem kaum erträglichen Schmacht kam noch die Peinlichkeit. Niemand durfte davon erfahren. Alle würden sich sonst das Maul zerreißen. Ich wollte es ja auch schleunigst ändern, aber ich wusste nicht wie, ohne dass wenigstens einer davon erfuhr. Ich war voller Komplexe und sehr schüchtern, was ich mit einer großen Fresse und dummen Sprüchen auszugleichen versuchte. Einmal hatte ich ein Gespräch zwischen 2 Frauen mit angehört. Sie redeten über eine andere Frau, die auch mit 18 noch Jungfrau war. Sie taten so, als sei dies eine absolute Sensation und wunderten sich, wie so etwas möglich war. Ich dachte schon, sie redeten über mich und ich fragte mich, wie sie das bloß herausbekommen hatten. Es schien mir auch gar nicht einfach, mich im Dschungel des Geschlechterkrieges zurechtzufinden. Wo man hinkam, prahlten die Typen mit ihren sexuellen Abenteuern und es klang für mich, als wenn die Tiefe ihrer Leidenschaft von dem Grad der Demütigungen abhing, die sie den Frauen zufügten. Nach Alkohol hatte ich eigentlich keine Sehnsucht. Im Gegenteil, Er rief körperliche Abscheu und Ekel bei mir hervor. Alle bisherigen Versuche, das Zeug runterzukriegen, waren gescheitert. Besonders Bier fand ich schlimm. Andererseits war mir natürlich klar, dass mir der Weg zum Punkrock und zur ewigen Coolness so für immer versperrt bleiben würde. Eines Abends saß ich im UJZ Kornstraße an der Theke. Diesen Abend war hier wirklich gar nichts los. Aufregend war es für mich nur deswegen, weil die wenigen Anwesenden wichtige Persönlichkeiten der unerreichbar coolen Jugend-80-Szene waren. Conny saß hinter der Theke, Jenny wirbelte herum und beschäftigte sich mit allerlei Kneipenangelegenheiten. Neben mir saß Bärbel. Bärbel war der Schlagzeuger von Blitzkrieg. Seine Eltern hatten sich ein Mädchen gewünscht, das sie Bärbel taufen wollten. Dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen war, warfen sie nun ihm vor, und deshalb hatte er nun aus Jux den Spitznamen Bärbel bekommen. In dieser hohen Gesellschaft blieb mein ansonsten eher loses Mundwerk verschlossen. Conny langweilte sich hinter der Theke. Um sich Unterhaltung zu verschaffen und auch aus Nettigkeit, beschloss sie, mich, die blass und schüchtern auf ihrem Barhocker saß, mit Alkohol abzufüllen. Ich klärte sie über mein Dilemma mit dem Alkohol auf. Sie dachte eine Weile darüber nach, wie sie mir helfen könnte, und dann mixte sie mir einen Bananenlikör mit Bananensaft. Ich probierte. Lecker, fruchtig, süß. Nach diesem Gläschen fühlte ich mich schon angenehm entspannt. Ich bekam noch eins. Nun war ich schon betrunken. Das dritte bestellte und bezahlte ich selbst. Nach einer Weile wurde mir der Barhocker zu unbequem und ich zog mich auf ein gemütliches Sofa zurück. Die angenehme Entspannung hatte sich inzwischen in Stumpfsinn verwandelt. Nur noch verschwommen nahm ich wahr, was um mich herum vorging, und das war nicht gerade viel. Auf einmal bemerkte ich auf meiner rechten Schulter eine Hand, die zu einem Arm gehörte, der über meinen Nacken entlang zu einem jungen Mann an meiner Linken führte. Tranig drehte ich den Kopf und sah ihn an. Er sah mir tief in die Augen. Es war Jannis. Vor meinem inneren Auge tauchten Bilder von Situationen auf, in denen ich Jannis erlebt hatte. Er hatte die Gewohnheit, sich mit Schlaftabletten in Kombination mit Alkohol zuzuknallen, was zusammen eine paradoxe Wirkung ergab. So auch an einem Abend in Berlin, an dem wir mit der gleichen Gruppe unterwegs waren, alles Leute, die ich gerade kennengelernt hatte. Schlaftrunken war er damals zwischen uns hin und her getaumelt, während wir uns auf dem Weg zu einem Konzert im SO 36 befanden. Dort angekommen, lehnte er sich an eine Wand im Eingangsbereich und wartete, bis jemand vorbeikam, dem er Gewaltfreiheit unterstellte. Ein Hippie oder ein Student mit Nickelbrille oder so. Sobald dieser an ihm vorüber war, trat er ihn von hinten in den Arsch. Drehte der sich dann perplex um, so sah er den sabbernden Jannis und ging kopfschüttelnd weiter. Das eine oder andere Mal war eines seiner Opfer doch nicht bereit, sich das gefallen zu lassen und wollte ihm eine reinhauen. Dann traten Jannis Begleiter auf den Plan. Jannis könnte ja nichts dafür, er hatte ja so viele Tabletten gefressen, hieß es dann. Letztendlich überzeugend wirkte aber vor allem die zahlenmäßige Überlegenheit auf seiner Seite. Zwar versuchten die Kumpels, ihn in seiner Hinterhältigkeit zu bremsen, aber anscheinend nicht ernsthaft genug. Auf dem Rückweg musste er getragen werden. Es kam zu Diskussionen. Man solle ihn einfach irgendwo liegen lassen, war die eine Position. Schließlich habe er sich seinen Zustand selbst eingebrockt. Sein Betragen sei sowieso total ätzend und es werde ja mal an der Zeit, dass er die Konsequenzen dafür selber trage. Es sei außerdem genauso beschissen, ihm dauernd Rückendeckung dafür zu geben. Aber, so die Gegenargumentation, ihn einfach liegen zu lassen, das war ja wohl das Letzte. Und, ach ja, die paar Tritte, er war nun mal tablettensüchtig, was soll man denn da machen? Am Ende schleifte man ihn doch weiter mit. So meine Erinnerung. Ich sagte, du bist Jannis, du bist ein Arschloch. Er drückte mich mit seinem Arm noch etwas weiter an sich und fragte, aber warum denn? Oh mein Gott, was war das denn? Eine Energiewelle ungeahnter Heftigkeit durchströmte mich. Nein, ich wollte Jannis auf gar keinen Fall. Aber ein Teil von mir wollte seinen Körper ohne den ätzenden Charakter. Der war schon nach meinem Geschmack. Außerdem, in dem Moment sabberte er auch gar nicht. Ich wollte, dass er geht und ich wollte, dass er bleibt. Aber ich musste ihn doch abschütteln. Ich befand mich in einer Pattsituation. Ich war erstarrt. Ich tat gar nichts. Seine Lippen kamen den meinen näher und wir küssten uns. Dann zauberte mein Gedächtnis wie eine Alarmanlage weitere Jannis-Bilder hervor. Jannis mit seiner damaligen Freundin in der Korn auf einem Konzert. Die Freundin stützt ihn. Er hält sich mit einer Hand an ihr fest, da er sonst umfallen würde. Mit der anderen Hand schlägt er vorbeikommenden Hippies ins Gesicht oder reißt an ihrer Brille oder zieht sie an den Haaren. Seine Freundin beschützt ihn, indem sie ihn immer wieder wegdreht und sich vor ihn stellt, nachdem er zugeschlagen hat. Eine Szene drängt sich mir ganz besonders auf. Eine weinende Frau mit henna-roten Haaren, Nickelbrille und Pumphose, die wissen will, warum bloß? Jannis haut ihr noch eine und bespuckt sie. Und die Freundin lacht und lacht und lacht. Ich zog meinen Kopf von ihm zurück und sagte ihm, warum ich ihn nicht mag. Aber davon weiß ich doch gar nichts, haucht er und näherte sich erneut meinen Lippen. Und ich schaffte es einfach nicht, mein Bedürfnis unter Kontrolle zu bringen. Mein Verstand versalzte mir allerdings den Genuss und ich verkrampfte mich mehr und mehr. Immer, wenn ich aufsah, ging gerade irgendwer an uns beiden auf den Sofasitzenden vorbei. Sie sahen mich so eindringlich an. Ihre Blicke hatten so etwas Alarmierendes, so etwas Warnendes. Was wollten die bloß von mir? Conny sah nach schlechtem Gewissen aus. Jenny wirkte sehr besorgt. Jannis sah mich an wie ein Schnulzensänger auf einem Single-Cover und hauchte, ich mein's ernst. Also das war mir dann doch zu viel. Das waren die Worte, die gefehlt hatten, um ein einheitliches Gefühl von Widerwillen bei mir hervorzurufen. Ich machte mich entschieden von ihm los und rückte ab. Noch bevor er eine erneute Schmierenkomödie ins Auge fassen konnte, stand auf einmal Bärbel vor mir. »Du wohnst doch auch in Linden, nicht wahr?«, fragte er mich. »Wir gehen jetzt nach Hause. Ich muss in die gleiche Richtung. Wir fahren mit der Bahn. Dein Moped kannst du morgen holen.« Jannis begleitete uns bis zur Haltestelle und ging dann zu seiner Wohnung gleich um die Ecke. Bärbel stieg extra eine Haltestelle vor seiner aus, um mich bei meiner WG vor der Tür abzuliefern. Dort in der Küche prahlte ich am nächsten Morgen mit meinem ersten Besäufnis. Beim nächsten Kornbesuch fragten mich gleich Jenny und Conny, wie denn der Abend für mich geendet hätte. »Ach ja, Bärbel hat dich nach Hause gebracht. Das ist ja gut. Wir dachten schon, naja, also für uns sah es so aus.« Jannis starb etwa ein Jahr später an einer Überdosis Schlaftabletten alleine in seiner Wohnung. Die Monate davor hatte man immer wieder den Notdienst gerufen und ihm wurde im Krankenhaus der Magen ausgepumpt. Dafür musste er, da seine Eltern Privatpatienten waren, jedes Mal 60 Mark abdrücken. Manche Leute waren der Meinung, das sei zu teuer und daher sei es besser, ihm diese Kosten zu ersparen. Es würde sicher reichen, wenn er einfach seinen Rausch ausschliefe. Seine Familie, so hörte man, sei so richtig stinkreich. Goldene Teelöffel und so. Sie setzten eine Todesanzeige in die Hannoverschen Tageszeitungen, verzichtete aber darauf, den Termin für die Beerdigung bekannt zu geben. Das Pack, also wir, waren bei der Beisetzung nicht willkommen. Hatten wir doch nach Meinung der Eltern den Sohn zu dem Lebenswandel verleitet, der zu seinem frühen Ableben geführt hatte. In seinen wenigen wachen Momenten soll er einmal, so hieß es, ein Manifest gegen das Rentnertum herausgebracht haben und es an alte Leute in der Straßenbahn verteilt haben. Warum ein Leben über 30 völlig sinnlos sei und daher Euthanasie angebracht, habe man da angeblich lesen können. Er selbst wurde keine 20. Anfang des Jahres 1984 steckten drei Aktivisten der hannoverschen Punkszene, Zewa, Nagel und Tobi, ihre Köpfe zusammen, um etwas Neues auszuhacken, das ihnen geeignet erschien, der ständig drohenden Gefahr von zu viel Langeweile zu begegnen. Einmal im Jahr Chaostage reichte ihnen nicht, um ihr Bedürfnis nach Wirbel und Öffentlichkeit zu befriedigen. Tobi war ein Neuzugang in unserer Stadt. Er kam ursprünglich aus Hamburg und die Verhältnisse dort waren ihm in verschiedener Hinsicht zu hart. Sein Tatendrang war groß, aber er hatte keine Lust auf eine Band. Dafür konnte er ganz gut schreiben und hatte Humor. Die drei fassten den Plan, die APPD wieder zum Leben zu erwecken, dieses Mal aber mit einem anderen Hintergrund. Es sollte eine ganz neue APPD werden, und zwar mit dem Ziel, den Nichtwählern eine Stimme zu geben. In der Korn wurde bei jeder Wahl zum Boykott aufgerufen. Wahlen ändern gar nichts, sonst wären sie verboten. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber, waren bisher unsere Slogans. Einmal war ich auf einer Wahlboykott-Party, bei der die Wahlbenachrichtigungen als Eintrittskarten genommen wurden. 10% der Bundesbürger hatten 1983 bei der Kohl-Wahl darauf verzichtet, eine gültige Stimme abzugeben. Die offizielle Statistik ließ nicht erkennen, ob dieser Verzicht bei den einzelnen Wahlberechtigten auf generelles Desinteresse, Politikverdrossenheit oder eine Weigerung, die parlamentarische Demokratie zu legitimieren, zurückzuführen war. In der öffentlichen Meinung galten Nichtwähler als unpolitisch und verantwortungslos. Die neue APPD wollte sich nun der Aufgabe widmen, darzulegen, warum es nicht verantwortungslos ist, nicht zu wählen, sondern logisch und vernünftig. Sie wollte die Protestwähler, die nicht gegen die aktuelle Politik einer bestimmten Partei protestierten, sondern gegen die Politik generell, auf sich konzentrieren. Die Behauptung des Volksmundes, Politik sei ein schmutziges Geschäft, sollte Rechnung getragen werden. Es ging nicht darum, unpolitisch zu sein, sondern antipolitisch. Volksvertreter vertreten nicht das Volk, sondern ihre eigenen Interessen. Und das sind vor allem Diäten, Parteispenden und Macht. Nicht wenige Leute spüren oder wissen, egal ob sie nun wählen gehen oder nicht, dass die Politik sie öffentlichkeitswirksam, vor allem mit Hilfe der Medien, von morgens bis abends verarscht. Normalerweise werden solche Erkenntnisse mit einem "Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen" kommentiert. Gerade diesem Aspekt wollten sich nun die Pogo-Anarchisten mit der Neugründung der APPD zuwenden. Die Partei sollte eine Parodie auf den ganzen bundesrepublikanischen Zirkus werden. Sie sollte offiziell angemeldet werden und zu einer der nächsten Wahlen antreten. Man wollte das System durch die Nutzung seiner eigenen Mittel verspotten. Ein Riesenspaß. Als Tobi, Nagel und Zewa mir von ihrem Plan berichteten, machten sie als erstes deutlich, dass sie niemals vorhatten, wirklich Politik zu machen. Falls es jemals dazu kommen sollte, dass die APPD irgendwo einen Sitz oder ein Mandat haben würde, sollte dieses dazu genutzt werden, prinzipiell immer und egal worum es geht, dagegen zu stimmen. Den aktiven Kern sollte das Zentralkomitee, kurz ZK, bilden. Das hatte man sich von den sektiererischen K-Gruppen abgeguckt. Jeder, der wollte, konnte beim ZK mitmachen. Die einzelnen ZK-Mitglieder sollten jeweils einen Posten bekommen und eine Rolle spielen, die sich am Getue der realen Politiker orientierte. So kam dann die Sprache auf mich. Die APPD brauchte dringend eine Quotenfrau, in echt. Sofort erkannte ich, dass es sich hier um eine große Sache handelte und wollte unbedingt dabei sein. Ich war begeistert von der Idee. Besonders der antipolitische Ansatz traf genau in mein Herz. Die Jahre, die ich unfreiwillig Zeugin des telefonischen Herumgeschachers, zuerst des Ortsvereins Badenstedt und dann Lindenlimmer gewesen war, hatten einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kein ehrliches Anliegen kann so viel Taktik, Deals, Halbwahrheiten und Intrigen überstehen, wie ich hatte miterleben müssen. Immer war es dabei um die Scherereien zwischen dem linken und den rechten Flügel gegangen, um die Besetzung kleiner Posten und um Vorteile wie zum Beispiel eine bessere Wohnung oder eine neue Stellung. Wenn diese verhältnismäßig harmlose Parteibasis schon zu solchen Auswüchsen fähig ist, wie erst muss es da in der Regierung zugehen? Wer da einen Posten innehat, ist nicht nur wichtig, sondern bekommt vor allem hohe Diäten ausgezahlt und es geht da nicht um einen leichteren Zugang zu einer schöneren Wohnung, sondern große Summen an Schmiergeldern. Ich weigerte mich, eine völlig durchgeknallte, wahnhaft veranlagte Emanze darzustellen, die für sämtliche Probleme auf der ganzen Welt nur eine Lösung kennt, die Frauenquote, wie Nagel es für mich vorgesehen hatte. So wurde ich zur Wald- und Wiesenbeauftragten ernannt. Auch noch weiteren Punkern wurde eine APPD-ZK-Mitgliedschaft nahegelegt. Einige sagten zu und so entstand ein kleiner Zirkel von Leuten, die sich regelmäßig trafen. Verschiedene Aktivitäten galt es in die Wege zu leiten. Von der Politik der Partei sollten sich bestimmte Gruppen in der Bevölkerung angesprochen fühlen, und zwar in erster Linie allseits verhasste Minderheiten. Die wichtigste Behauptung mit dem größten Wahrheitsgehalt, die die APPD wohl je aufgestellt hat, lautete zweifellos: Arbeit ist scheiße. Auch wenn die Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer-Generation in ihrem Einfluss schon ziemlich zurückgedrängt war, ihr Arbeitsethos war nicht so leicht abzuschaffen. Im allgemeinen Moralempfinden scheint es nach wie vor kein größeres Unrecht zu geben, als wenn jemand Geld für Nichtstun bekommt, und sei es auch noch so wenig. Die plumpe Forderung, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist veraltet, wird aber immer wieder durch subtilere Formulierungen ersetzt. Heutzutage gilt, wer sich nicht bemüht, dem soll alles gestrichen werden. Wer in den 60er Jahren nicht gearbeitet hat, war möglicherweise ein Rebell, ein Verweigerer, ein Hippie oder ein Gammler, wie die Kleinbürger sagten. Meist jedoch war seine Eingliederung in den Arbeitsmarkt einfach nur verschoben, da er noch studierte. In den 80ern war es schon schwieriger, Arbeit zu finden. Wer keine fand, gab sich, nach Ansicht böser Menschen, nicht richtig Mühe, war ein Loser, der durch sein Versagen dem Steuerzahler auf der Tasche lag. Nach Ansicht guter Menschen war er ein seines Lebenszwecks beraubtes armes Schwein, dem dringend durch die Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes geholfen werden musste. Die Vorstellung, jemand, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, könnte dies auf die leichte Schulter nehmen und sich ein schönes Leben mit weniger Geld machen, anstatt in Depressionen zu verfallen, an Selbstmord zu denken und sich in Grund und Boden zu schämen, ruft bei den meisten Menschen Neid und Missgunst hervor. Wo kommen wir denn dahin, wenn alle das so sehen würden? Zürnt die empörte Volksseele. Und wo kommen wir hin, wenn die Arbeitslosen nur noch selbstmitleidig sich in ihrem Elend wälzen und sich für ihre Misere auch noch ständig rechtfertigen? Das fragten sich die Pogo-Anarchisten. Bei all dem Geschwätz um die Arbeit, ob sie nun findet, wer sie sucht oder nicht, geriet eins in Vergessenheit, nämlich, dass Arbeit eigentlich scheiße ist. Dahinter steckt ein Kalkül, und mit der APPD sollte es nun endlich eine Partei geben, die den Schneid hatte, das beim Namen zu nennen. Vor allen guten Geistern verlassen, wetteifern die Ja-Sager der Gesellschaft um ihre immer weniger werdenden, beschissenen Arbeitsplätze, und kaum jemand traut sich zu sagen, dass Arbeit keinen Spaß macht und nichts als unlustfördernde Sklaverei ist. Die APPD wollte sich nun an die Neinsager der Gesellschaft richten, an die Nichtwähler, die Versager, die Arbeitsscheuen, die Arbeitslosen, die Trinker und Drückeberger und an die Durchgeknallten und Verrückten. An all diejenigen, die sich weigerten, ein Rädchen im Getriebe der Tretmühle zu sein. Was eine Partei natürlich unbedingt braucht, sind Ziele. Ein Parteiprogramm musste her. Alle waren dazu angehalten, daran mitzuwirken und sich Punkte dafür auszudenken. Die APPD sollte die einzig richtige Volkspartei werden, der nicht nur das Wohlergehen ihrer Wählerschaft ganz besonders am Herzen lag, sondern die sich für die wahren Interessen des ganzen Volkes einzusetzen bereit war. Daher war es wichtig, zu allen Bereichen der großen Politik ein in diesem Sinne ganz eigenes Profil zu entwerfen. Das darf wohl als gelungen betrachtet werden, und schon bald war der erste Entwurf fertig. Um die Inhalte der APPD auch unters Volk zu bringen, wurde eine eigene Parteizeitung entworfen. Der Name war Armes Deutschland, und es erschien ab dem 18. Februar 1984 alle zwei Wochen. Der Kopf auf der Vorderseite, der von da an jede Ausgabe zierte, war ein Blättchen der MLPD, dem sozialistischen Deutschland, nachempfunden. Natürlich war diese Aufmachung auf Nagelsmist gewachsen, der wohl seine Jahre bei den K-Gruppen nicht ganz vergeudet sehen wollte. Überhaupt brachte er seine Erfahrungen, die er da gesammelt hatte, in seine Parteiarbeit bei der APPD mit ein. Der Name Armes Deutschland und die altdeutsche Schreibweise der Überschriften sollten allerdings an die Rechten erinnern. Er bestand darauf, das Titelblatt ganz allein zu gestalten. Ihm schwebte ein bestimmter Stil vor, und den wollte er sich nicht von Fuschern verderben lassen. In seinen Beiträgen imitierte er die nüchterne Schreibweise der seriösen Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und kombinierte sie mit Elementen der typischen, vom paranoiden Größenwahn gezeichneten Propaganda der K-Gruppen, die zwar nur aus einer Handvoll Leuten bestanden, welche aber trotzdem vorhatten, schon bald an der Macht zu sein. Wenn es gerade gut passte, ließ er auch mal die reißerische Darstellungsweise der Bild mit einfließen. Inhaltlich beschäftigten sich die Artikel mit Themen des Zeitgeistes, Politik und Wirtschaft. Sie waren gespickt mit Zitaten der APPD-Politiker, die sich bemühten, noch hohlere Phrasen und noch leeres Geschwätz von sich zu geben als ihre realen Vorbilder. Für die Rückseite war Tobi zuständig. Sein Design war eher typisch Punk, und falls diese Seite noch an etwas erinnerte, so am ehesten an das Mad-Heft. Sie überzeugte vor allem durch Frechheit, Schamlosigkeit und völligen Nonsens. Auch Tobi gab sich nicht gern bescheiden. Diese Seite des armen Deutschland soll in Zukunft die ganze Weisheit des Occidents beinhalten, zusammengefasst in kleinen, überschaubaren Artikeln, kündigte er vollmundig im armen Deutschland Nummer 1 an. Er konnte aber nicht wie Nagel pausenlos Satire aus den Ärmeln schütteln. Da er auch noch ziemlich jung war, sollten wir ihn unterstützen und Beiträge bei ihm einreichen. Das arme Deutschland hatte eine Auflage von 1000 Stück pro Ausgabe und genau diese Anzahl musste innerhalb von 2 Wochen unters Volk gebracht werden. Ein Teil davon ging an die Sektionen anderer Städte, aber die meisten mussten wir selber verkaufen. Plan war es, diese Aufgabe gerecht unter uns aufzuteilen. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir in dieser Zeit im ZK Hannover waren, aber auf keinen Fall mehr als 6. Immer zu Beginn der ZK-Sitzungen wurden die Zeitungen an die Mitglieder verteilt. Ich packte meinen Stapel dann in irgendeine Ecke in mein Zimmer, der vor sich hinstaubte und ein sehr unangenehmes Druckgefühl bei mir erzeugte. Statt aber die Dinger endlich zu verkaufen, um den Druck los zu sein, zog ich mich lieber trotzig in mich zurück. Mit der Zeit lasteten immer mehr Parteizeitungen auf meinem Gewissen und es kam immer häufiger zu Parteischelten von Nagel und Tobi. Noch heute, 2010, habe ich einen kleinen Stapel der Nummer 0 bei mir herumliegen. Punk wird oft mit Alkoholismus, Drogen, Dreck, Verwahrlosung in Verbindung gebracht. Dieses Klischee entspricht der Lebensweise einiger Punker, aber noch lange nicht aller. Die APPD gab sich das Image, die Partei des Abschaums und des Pöbels zu sein und warb massiv für die dunkle Seite des realen Hedonismus. Alkoholismus, Faulheit, Gewaltvideos, Pornografie und körperliche und geistige Verwahrlosungen aller Art. Solche Abgründe hatten aber nichts mit der Wirklichkeit der Mitglieder des ZK Hannover zu tun. Im Gegenteil, sie achteten auf sich. Sie hatten einen ausgeprägten Sinn für Sauberkeit und Ordnung. Unübersichtlichkeit in ihren eigenen Räumlichkeiten war ihnen zuwider. Ihr Bedürfnis, sich zu berauschen oder mit Hilfe natürlicher und chemischer Substanzen das Bewusstsein zu erweitern, hielt sich in Grenzen oder war gar nicht vorhanden. Nagel weigerte sich prinzipiell, seinen Zustand der überlegenen Klarheit zu unterbrechen. Zewa kiffte zwar, mochte aber keinen Alkohol, und die anderen tranken ab und zu mal ein Bierchen. Auch Rumhängen und Faulhänzen stand nicht gerade hoch im Kurs. Eigentlich passte ich am ehesten durch meinen Lebensstil in das Profil der Partei. Zwar legte ich in meiner WG Wert auf ein bisschen Sauberkeit und Ordnung in Küche und Bad, aber in meinem Zimmer regierte ein undurchschaubares Kuddelmuddel meiner Habseligkeiten, unmöglich, da etwas zu finden. Wenn ich etwas vermisste, fand ich immer das, was ich noch beim letzten Mal verzweifelt gesucht hatte. Was Drogen anging, war ich wohl auch die Einzige im ZK, die Experimenten gegenüber aufgeschlossen war. Verschiedene Tabletten, Speed und Koks probierte ich aus und von Zeit zu Zeit genehmigte ich mir einen Trip oder Psilocybin-Pilze. Kiffen tat ich täglich, saufen selten, aber wenn dann richtig. Meine aktiven Phasen, die ich durchaus hatte, wurden immer ganz plötzlich von anderen Phasen unterbrochen, in denen ich nichts anderes tun wollte als rumhängen. Auf meinen eigenen Willen hatte ich nur sehr begrenzten Einfluss und dann wusste ich besser, was ich nicht wollte, als was ich wollte. Obwohl sich meine Lebensweise am ehesten mit den Parteiinhalten deckte, fühlte ich mich für diese konsequente Haltung eher diskriminiert als geachtet. In meiner Funktion als Wald- und Wiesenbeauftragte hatte ich nichts zu tun. Meine Kommentare, die ich ab und zu im AD von mir gab, hatten mir allesamt Nagel und Tobi in den Mund gelegt. Irgendwas aber musste ich tun, was meine Mitgliedschaft im ZK rechtfertigte. Um noch mehr Kontakte zu knüpfen, auch um Geld einzusammeln, wollten wir regelmäßig Konzerte organisieren. Da ich mich für diese Aufgabe wie geschaffen fühlte, meldete ich mich dafür. Konzerte fand ich toll. Und schließlich war ich ja mal in der Veranstaltungsgruppe in der Korn gewesen. Das erste Konzert war für den 3. März 1984 geplant und zu meiner Verzückung wollte da unter anderem Razzia, eine meiner Lieblingsbands, auftreten. Tobi hatte das mit den Bands schon arrangiert, das Plakat hatte Nagel schon fertig und so musste ich mich nur noch um Anlage, Schlafplätze und Bandbier kümmern. Den Typen mit der PA quatschte ich an, als er mir zufällig über den Weg lief. Und Schlafplätze gab's bei mir zu Hause. Als der Tag gekommen war, machte ich unseren WG-Einkauf bei Aldi und brachte bei der Gelegenheit gleich noch 3 Paletten Karlsquell für die Bands mit, die ich dann Holi, einem Typen, der mit dem Auto fuhr, mitgab. Praktisch. Als ich am späten Nachmittag frohen Mutes in der Korn erschien, waren alle schon da und ich wurde gleich mit einem Schwall von Vorwürfen und Beschuldigungen empfangen. Als erstes hieß es, ich hätte das Bandbier nicht gut genug versteckt. Irgendwelche Leute hätten sich schon am Nachmittag im Backstage-Raum herumgelümmelt und alles weggesoffen. Aber das war ich doch gar nicht, verteidigte ich mich. Holi hat doch das Bier gebracht. Tobi hatte es wohl entgegengenommen und irgendwo hingestellt. Aber damit noch nicht genug. Die PA sei nicht vollständig, hieß es als nächstes. Ein Becken fehlte. Becken, ging es mir durch den Kopf. Das waren doch diese Dinger, die so aussehen wie Topfdeckel. Wieso gehören die zu einer Gesangsanlage? Und bringen die Bands sie nicht immer selber mit? Zum Glück fiel mir ein, wer einen Übungsraum ganz in der Nähe der Korn hatte. Schnell ging ich hin, eroberte ein Becken, triumphierend erschien ich, das Becken wie einen Blumenstrauß vor der Brust haltend, wieder im Konzertraum und alles war gut. Was für einen schlauen Einfall ich doch gehabt hatte, lobte ich mich. Nichts war gut. Warum ich denn nicht schon am Nachmittag da gewesen wäre? Schließlich sei ich doch für das Konzert zuständig, ging es gleich weiter mit der schlechten Stimmung. Es reichte mir. Ich merkte, dass hier ganz miese Vibrationen im Raum waren. Am besten, ich ging diesen Leuten erstmal aus dem Weg. Lieber verbrachte ich den Abend mit der RPPD-Sektion Ostfriesland, die ich bei mir untergebracht hatte, und beklagte mich bei denen über den Stress in unserer Gruppe. Als Razzia spielte, tobte ich mich ordentlich aus. Danach ging es mir ein bisschen besser, aber sauer war ich immer noch. Am Ende sammelte ich alle meine Gäste, die Band und die Ostfriesen ein und wir fuhren mit der Bahn nach Hause. Leider verzichteten die Kameraden auch am nächsten Tag nicht darauf, mich mit meinen Versäumnissen zu konfrontieren. Schon morgens, als ich noch zusammen mit den Torfstechern frühstückte, erschienen sie bei mir am Frühstückstisch, um über mich zu richten. Zuerst ging es um das Konzert. Sie wiederholten nochmal alles, was sie schon am Abend zuvor gesagt hatten. Ich fand, die Vorwürfe waren alle aus der Luft gegriffen. Wenn Tobi das Bier nun schon in der Hand gehabt hatte, wie er ja zugab, warum hatte er dann nicht selber es vor dem Pöbel in Sicherheit gebracht, argumentierte ich. Was die Anlage anging, so war doch am Ende alles da. Woher sollte ich denn wissen, dass zu einer Gesangsanlage auch Teile vom Schlagzeug gehören? Aber es kam noch härter. Schon die ganze Zeit würde es mit mir so gehen, konstatierte ein unbarmherziges Duo bestehend aus Nagel und Tobi, der sich wie dessen übereifriger Adjutant aufführte. Ich leistete so gut wie gar nichts für die Partei. Ich hätte nur 2 Punkte zum Programm beigetragen, bisher nur einen Artikel für das arme Deutschland geschrieben und fast keine Zeitungen verkauft. Das war zu viel für mich. Ich brach in Tränen aus. Aber des Mitleids völlig bar setzten sie ihre Tiraden fort. Wenn ich Aufgaben übernehmen würde, die ich dann nicht erledigte, dann müssten andere Leute das ausbaden und hätten jede Menge Stress damit. Und so ging das weiter. Sie könnten sich keine weitere Zusammenarbeit mehr mit mir vorstellen. Ich sei nicht tragbar. Dann ließen sie mich allein mit den völlig schockierten Ostfriesen, die alles mit angehört hatten. Ich heulte wie ein Schlosshund und klagte. Man hatte mich aus der APPD rausgeschmissen, weil ich zu faul war. Ich fand alle Punkte unwichtig. Am zentralen Vorwurf, dem Schwinden des Bandbiers, konnte man deutlich sehen, wie ungerecht ich behandelt worden war. Meine Gäste fanden das Tribunal, das gegen mich abgehalten worden war, ganz abscheulich. Sie konnten es kaum fassen, von was für einem Arbeitsethos die Atmosphäre in Hannover bestimmt wurde. Das sprach ganz klar gegen die Parteilinie. Sie dachten sogar über ihren Austritt nach. Im AD stand natürlich kein Wort über den Vorfall. Kein Hurra, wir haben die einzige Frau der Sektion Hannover rausgeschmissen, weil sie uns zu faul war. Nur, was für ein toller Erfolg doch das Konzert gewesen sei. Yeah! Zeit ist jetzt auch schon wieder ein Stück weitergegangen. Hannes und Udo. Hannes war keiner, der sich prügelte. Er wusste gar nicht, wie das geht, und deshalb ging er körperlichen Auseinandersetzungen lieber aus dem Weg. Man sah ihm an, dass er in seinem Vorleben immer das Opfer gewesen war. Er saß immer so ein bisschen zusammengekauert, den Kopf zwischen den Schultern versenkt. Abgesehen von der obligatorischen Lederjacke war er ganz unscheinbar. Er wirkte auf mich immer wie so eine Art männliches Mauerblümchen. In Massenansammlungen war er schüchtern und zurückhaltend, aber in trauter Runde taute er meist auf und unterhielt mit seinem recht geistvollen Humor. Ich mochte ihn gern. Die Welt der Punker bestand aus lauter Feinden. Es gab Nazi-Bullen, Nazi-Ladendetektive, Nazi-Fahrscheinkontrolleure, Nazi-Türken, Nazi-Prolls und Nazi-Skins. Man befand sich in Feindesland. Körperlichen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, hieß für männliche Punker noch lange nicht, dass sie deswegen in Ruhe gelassen wurden. Bei dem alltäglichen Spießrutenlaufen durch die Welt der anständigen Bürger und frustrierten Unterklassenprolls wurden sie eine Nase lang von irgendwelchen Idioten angesponnen und verprügelt. Der Neid der Hirnlosen, für die solche Extravaganzen wie Männer, die sich die Haare färben, unerträgliche Provokationen darstellten oder auch willkommene Anlässe. Frauen kamen im Normalfall mit einem Panka Maria oder guck mal, die hat ja Moos auf dem Kopf oder die würde ich aber nicht heiraten oder Geld gegen Sex angeboten davon. Abend für Abend in der Glocksee oder in der Korn wurden diese alltäglichen Auseinandersetzungen ausgiebig und immer wieder von vorn besprochen. Dazu kam die allabendliche Waffenshow. Jeder packte seine Gaspistole oder was er so hatte aus und dann wurde gefachsimpelt. Ja, Punk musste für seine Einstellung einstehen. Und da fast alle in Lederjacken und Nieten verpackte Weichlinge und Schwächlinge waren, hatte sich der Einsatz von Gaspistolen immer wieder als hilfreich erwiesen. Hannes war nicht so. Er gab nicht mit seiner Waffe an. Und es wusste auch kaum jemand, dass er überhaupt eine hatte. Angeschafft hatte er sie sich auch nicht wegen der Prolls, sondern wegen der anderen Kategorie von Feinden, gegen die eine Bewaffnung als sinnvoll erschien, den Nazi-Skins. Einige Zeit davor nämlich war so ein Versuch von Punks und Skins United gescheitert. Es hatte da so eine Initiative gegeben, bei der versucht worden war, einen Haufen rechtstendierender Skins auf die linke Seite zu ziehen. Für eine Weile hatten die übelsten Typen das UJZ-Korn bevölkert und die Atmosphäre versaut. Dann wurde es den Glatzen einfach zu langweilig mit den albernen, ständig bekifften Punks, die eigentlich nur rumhängen, labern und Musik hören wollten. An den Chaostagen 83 hatten sie sich dann mit Skins aus anderen Städten getroffen und waren mit Hitlergruß durch die Stadt marschiert. Nach dem Scheitern der Kampagne traten auch die Skins, die eine Weile in die Korn gekommen waren, häufig als Schutztruppe bei NPD-Veranstaltungen auf oder sie saßen bei Kaffee und Kuchen bei der politischen Polizei in der Herschelstraße, schauten sich linke Fotokarteien an, halfen bei der Identifizierung und gaben zum Besten, was sie über diese Personen wussten. Sie kannten uns ja alle persönlich. Die Autonomen, die Antifaschisten und die Punker. Da ihnen selbstverständlich in der Korn kein Einlass mehr gewährt wurde, trieben sie sich in der Gegend rum und suchten Ärger. Griffen sie in einer großen Gruppe an, wie bei Konzerten, so hatte dies für uns noch einen gewissen abendbereichernden Unterhaltungswert. Wir stürmten mit einer noch größeren Gruppe raus und jagten sie auf den Engelbosteler Damm. alles nicht weiter schlimm. Schlimm war nur, wenn sie einzelnen Leuten auf dem Weg in die Korn auflauerten. Eine Zeit lang fuhr häufig ein Kübelwagen umher, um potenzielle Zecken auf dem Weg ins UJZ aufzuspüren und sie mit Eisenstangen krankenhausreif zu schlagen. Schreckliche Sachen sind da passiert. Beispielsweise als Johnny, der 1979-80 noch bei Condensators getrommelt hatte und dann nach Zürich gezogen war, nach Jahren mal wieder ganz ahnungslos Hannover einen Besuch abstattete. Auf dem Weg zur Korn wurde er von Nazis überfallen und lag dann ein paar Wochen mit Eiern wie Zierkürbissen im Siloa-Krankenhaus. Wir mussten alle auf der Hut sein. Auch der Bahnhof war inzwischen vollständig in feindlicher Hand. Jahrelang waren die Bahnhofsbanker die Herren über die berühmte Treppe unterm Ernst August gewesen. Die meisten von ihnen waren aber leider kränkliche Gestalten, die sich selbst nicht viel Gegenwehr zutrauten und deshalb immer gleich davonliefen, wenn die Nazis um die Ecke kamen. Meist waren sie so von der Angst getrieben, dass sie es sogar versäumten, sich ein Bild zu machen, über welche Stärke der Feind überhaupt verfügte. Es kam vor, dass 50 Punks vor 10 Skins davonrannten. Unter den feindlichen Glatzen befand sich auch Udo Barthold, Krawalli oder Rüpel genannt. Der immer brodelnden Gerüchteküche zufolge soll er die rechte Hand des hannoverschen Skinhead-Führers Mario Jakob gewesen sein. Er war eigentlich eher ein Hool als ein Skin. Denn über rechtsradikale Ideologie machte er sich nicht allzu viel Gedanken. Es ging ihm vor allem ums Prügeln. Es war ihm egal, ob er die Inneneinrichtung von McDonald's demolierte, Hippies vom Rad zehrte oder Punkerklatschen ging. Er war groß, kräftig, korpulent, aber nicht richtig fett. Vom Scheitel bis zur Sohle ein Schläger. Dazu kühn und oberdreist. Er galt als unbesiegbar und seine Gräueltaten sprachen sich immer wieder bis in die Punkszene herum und waren dort häufiges Gesprächsthema, bei dem man sich wohlig gruseln konnte. Eines Tages befand sich Hannes auf dem Weg zu einem Konzert im Pogo-Treff Saarstedt. Er stand gerade an der Haltestelle Steintor und wartete auf seine Bahn. Und da sah er, wie plötzlich Udo forschen Schrittes auf ihn zukam. »Hey«, schlug es ihm böse um die Ohren, »du hast hier nichts verloren. Das ist Innenstadt, das ist unser Revier.« Hannes sah, wie er sich immer wieder umblickte, während er sich weiter in seine Richtung bewegte. Erwartete er etwa noch weitere Kumpanen, fragte er sich, und in demselben Moment merkte er, wie egal ihm das war. Was er spürte, war nicht die lebende Angst, die er nur zu gut aus unzähligen Situationen in der tiefen, seiner düsteren Vergangenheit kannte, sondern kalter Hass. Es reichte ihm. Er hatte keine Lust mehr, sich von solchen Schranktypen das Leben zur Hölle machen zu lassen. Zu oft hatte er zu viel ertragen müssen. Das Gewicht des schweren Eisens in seiner Jackentasche gab ihm ein Gefühl der Zuversicht. Sie war da und er würde sie zum ersten Mal benutzen. Er musste nur der Dinge harren, um dann im richtigen Moment das Richtige zu tun. Am Ende war so ein Krawalli auch nur ein Mensch und kein Mensch ist unbesiegbar. All das sah er in den wenigen Sekunden mit kühler Klarheit. Krawalli erreichte ihn. Hannes griff in seine Seitentasche, zog und entsicherte seine Gaspistole und schoss ihm aus der Entfernung weniger Zentimeter eine Ladung CS-Gas direkt ins Gesicht. Und dann rannte er. Udo musste ins Krankenhaus. Er hatte schlimme Augenverletzungen und durfte seine Augen für eine Zeit lang nicht benutzen. Wochen und Monate darauf dachte er nur an eins: Rache. Rache für seine bisher einzige Niederlage, herbeigeführt von einem Schwächling, einer Niete, einem Wurm. Er musste ihn finden. Er musste ihn zertreten. Eigentlich rächte er sich schon genug an Hannes, indem er überall verkündete, er werde ihn suchen, ihm auflauern und ihn fertig machen. Hannes' Leben veränderte sich vollständig. Es bestand nur noch aus Schlachtplänen für die nächste Begegnung mit Udo, bei der es dann sicher nicht mehr so einfach sein würde. Udo würde mit der Gaspistole rechnen und vielleicht wäre er dann auch gar nicht allein. Überall befürchtete Hannes, auf ihn zu treffen. Immerzu schaute er sich um. Er fuhr keine Straßenbahn mehr, sondern nur noch Fahrrad. Einmal kam er am Fahrenwalder Platz vorbei und sah Udo dort stehen. Später erfuhr er, dass der immer dort auf ihn wartete, in der irrigen Annahme, er würde dort wohnen. Aber Udos Suche nach Hannes blieb erfolglos. Anscheinend bekam er nicht heraus, wo der wirklich wohnte. Er verkündete weiterhin schlimme Rache. Hannes fürchtete sich weiter, aber nichts passierte. Eines Tages reichte es Udo. Man wird ihn noch für einen Schlappschwanz halten. Wer soll ihn denn noch ernst nehmen? Das UJZ Kornstraße war für einen normalen Kneipenabend einigermaßen gut besucht. Als die Tür aufging und vier Nazis eintraten, einer davon Udo. Die UJZ-Besucher waren geradezu gelähmt von der unwahrscheinlichen Szene, die sich da vor ihnen abspielte. Und noch bevor irgendwer daran dachte, etwas zu tun, sagte Krawalli: »Um euch alle geht's gar nicht. Bleibt mal schön ruhig. Ich will nur den einen.« Hannes hatte von all dem zunächst nichts mitgekriegt. Er saß weiter hinten mit dem Rücken zur Tür. Dann drehte er sich um, sah wieder Udo auf sich zukommen. Und als der bei ihm ankam, zog er wieder die Gaspistole und schoss ihm ein zweites Mal ins Gesicht. Die Kneipe war voller Gas, alle rannten wild durcheinander auf den Hof und die Nazis waren verschwunden. Hannes bekam später Ärger mit dem Kneipenkollektiv, das Punkern gegenüber sehr negativ eingestellt war. Man fand es nicht in Ordnung, dass er einfach mit Gas in der Korn herumgeballert hatte. Mit den Nazis hätte er anders fertig werden müssen, und zwar ohne den ganzen Laden zu vergasen. Udo, jetzt noch wütender, ließ ihm nun seine Mordabsichten übermitteln. Hannes hatte die Schnauze voll. Von Udo, von der Korn und von den Punkern. Er verließ die Szene und verschwand von der Bildfläche. Zur Rache an Hannes ist es nie gekommen.
This is run, sister, run, 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 sister, run, run. Bin nur da, ich nicht geschnellt, weil ich jetzt den Dach aus Seelar. Run, sister, run, 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 sister, run, run. Shit, I'm far too long. Run up on this town, freedom. Run, sister, run, run. Run, sister, run, run. Stand up, run for freedom. Stand up, run for run. Run, sister, run, run. Run, sister, run, run. Run, sister, run, run.
Die Realität, die uns umgibt, ist in den wesentlichen Grundzügen um 1977 entstanden, wenn man unter Realität den konkreten Verlauf der Linien zwischen der konterrevolutionären Ordnung einerseits und den rapide kleiner werdenden Freiräumen dessen meint, was einmal eine Revolte war. Der Begriff konterrevolutionär hat in diesem Sinne eine sehr präzise Bedeutung und die heutige Ordnung ist nichts anderes als die Antwort der Herrschaft auf eine konkrete Bedrohung, ein zur gesellschaftlichen Form gewordener, permanenter Gegenangriff. Dass diese Ordnung noch erkennbar ist als der tägliche Terror, aus dem sie im Grunde besteht, ist die Voraussetzung dafür, dass sie abgeschafft werden kann. ...1968 war keine Angelegenheit der Westberliner Studenten und nur aus der zweifach bornierten Perspektive der provinziell Deutschen und der Sozialen der neuen Mittelklasse kann es erscheinen, als sei es damals um die Notstandsgesetze oder um die Universitätsreform gegangen. Leider hat genau diese neue Mittelklasse der früheren Studenten die Geschichte geschrieben. Sie bildet sich nämlich auch ein, sie gemacht zu haben. Im Italienischen gibt es den Begriff vom 68 der Arbeiter. Und ein kurzer Blick auf die internationalen Gleichzeitigkeiten zeigt den französischen Mai 1968 als einen bloßen Kulminationspunkt einer Angelegenheit, die von Argentinien bis Zaire im Wesentlichen gleiche Züge trug, weil sie gegen ein Leben gerichtet war, das im Wesentlichen überall gleich geführt wurde. Unterschiedlich waren allerdings von Land zu Land die spezifischen Formen der Niederlage, die spezifischen Verlaufsformen des Gegenangriffs. Die Staatsstreiche und die Massaker, die Deindustrialisierung und die Verelendung, die Postmoderne und die New Economy haben der heutigen Gesellschaft ihre Züge aufgedrückt. Sie scheinen ewig, aber sie sind nicht viel älter als ich. Ewig scheinen sie, weil mit der Revolte immer auch die Erinnerung daran ausgelöscht worden ist. Diese Gesellschaft hat kein Gedächtnis, sie lebt immer auf der Höhe der Katastrophe und jede Panik ist in ihr ständig abrufbereit. Was namentlich vor 1977 war, ist schon völlig unvorstellbar geworden, hinter einer verspiegelten Wand verschwunden. Let's go. In dieser Welt hat der Irrtum eine gewisse Plausibilität, als habe Punk die Negation erfunden. Er hat sie nur geerbt, nachdem die wirkliche Revolte aus der Welt getrieben war. Punk ist in einem die nur illusorische Revolte und im selben Platzhalter der wirklichen Revolte. Daraus erklärt sich seine zweideutige Stellung. Punk findet sich einer Welt gegenüber, die über alle Einwände schon hinweggegangen ist. Widerstand ist bereits zwecklos, mit den Zuständen ist nicht mehr zu rechnen. Die Trennung des Menschen von seinem gesellschaftlichen Wesen ist eine Tatsache, über die kein ernsthafter Streit mehr möglich ist. Die vollendete Isolation ist ein fait accompli. Ein gemeinsames mit der Gesellschaft gibt es nicht mehr. An Punk erscheint noch einmal die wütende Negation der vorangegangenen Revolte, nur abstrakter und eben deshalb selbstzerstörerischer, imstande ihrer völligen Aussichtslosigkeit. Gegenüber dem Punk erscheinen alle Klassen tatsächlich als eine einzige reaktionäre Masse. Mit Wut fällt er eine Gesellschaft an, mit der sich bereits alle abgefunden haben, und genau deshalb verfällt er ihr zuletzt. Vom Punk nimmt die Neuerrichtung der Musikindustrie ihren Anfang, die bis heute in den verschiedenen Spielarten ihrer gleichermaßen reduzierten Musikrichtungen eine zur verlängerten Infantilität verdammte Jugend in ihrem Bann hält. Um 1968 hatte noch ein junges Proletariat tatsächlich mit einer genauso wütenden, nur massenhafteren Konsequenz die Grundlagen dieser Gesellschaftsordnung angegriffen, und zwar von innen her, aus den Fabriken, und nicht weil sie wollte, sondern weil sie musste. Die Fabrik, das war damals das Schicksal der überwiegenden Mehrzahl. Erst später besaß das Kapital die Vorsicht, die meisten und vor allem die Unruhigsten gar nicht erst in die Fabriken zu lassen, sondern ihnen woanders eine genauso stumpfsinnige Rolle zuzuweisen, wo sie nicht so viel Schaden anrichten konnten. Die Revolte war so unberechenbar, wie sie den heutigen bemühten Historikern unerklärlich ist. Sie wird deshalb am besten peinlich verschwiegen. Wie soll man auch erklären, dass damals Streiks geführt worden sind für keine oder nur für lächerlich unerfüllbare Forderungen, erbittert und lange, mit Straßenschlachten und Fabrikbesetzungen, offenbar aus keinem anderen Grund, als weil man die Arbeit genauso sehr hasste wie ihre erbärmlichen, nutzlosen Produkte, die man für ihren Lohn kaufen sollte? Dass Streiks ausgebrochen sind, unmittelbar nachdem die wohlüberlegten Forderungen einer Gewerkschaft vom Management bedingungslos angenommen worden waren, weil es viel zu klar war, dass kein Geld jemals ersetzen konnte, was die Arbeit einem wirklich nahm, und dass jede Forderung sinnlos war, die nicht auf Unerfüllbares zielte. Es war keine einfache Niederlage, denjenigen, hinter denen sich die Fabriktore nach einem solchen Fest wieder schlossen, war in der Tat nicht mehr zu helfen. In Italien, wo die Sache unter der Parole der Autonomie länger und heftiger gefochten wurde als anderswo, schieden sich die Elemente in der Bewegung von 1977. Sie ist der Beginn von allem, was wir kennen. We'll be right back. 1977 begann die Flucht aus den Fabriken. Es war kein Bleiben mehr in der Hölle, komme was wolle. Das Kapital seinerseits bemühte sich nach Kräften, die gefürchtete rebellische wahre Arbeitskraft durch Automaten zu ersetzen. So entstanden die Grundlagen der New Economy in der Massenarbeitslosigkeit. Die Revolte in den Fabriken war von der Gesellschaft getrennt gewesen. Das war ihre Schwäche. In den besetzten Fabriken ist einmal tatsächlich anders gelebt worden, aber außerhalb ging alles weiter seinen Gang. Die aus den Fabriken auszogen, wollten die Revolte in das alltägliche Leben tragen, und es war auch höchste Zeit dafür. Aber als sie gingen, verschwand die Revolte aus der Fabrik. Die 1977er-Bewegung schuf ein Netzwerk kleiner Verlage und Zeitschriften. Sie misstraute der Kommunikation der sogenannten Öffentlichkeit und zog daraus den Schluss, Gegenkultur und Gegenöffentlichkeit müssten selbst organisiert werden. Sie wandte sich von der Politik ab, weil Politik auf einer Logik der Repräsentation beruht, die selbst nur wieder Herrschaft erzeugt. Die 1977er-Bewegung war die erste offiziell antipolitische Massenbewegung der Geschichte. Sie betrieb ihre Sache zum ersten Mal nur im eigenen Namen und auf ihren eigenen Titel hin. Die Negation dieser Gesellschaft erscheint nicht mehr an einer bestimmten Klasse der Gesellschaft, sie erscheint an einem bestimmten Sektor der Gesellschaft, und die Logik der Repräsentation hat auch die Gegenkultur eingeholt. Sie ist nur die Darstellung einer Bewegung der Aufhebung, klar und deutlich getrennt und in sicherer Entfernung von den tragenden Pfeilern. Es ist seither wenig anders geworden. Heißt den Guten und den Bösen Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine Hundert sein. Doch morgen schon kann ich der Lohn für eine Hundert sein. Ich bin ein tiefer Geldschein, meine Heimat ist die Bank. Punk. In der 1977er-Konstellation entstanden und mit allen ihren Widersprüchen geschlagen, hat nicht fertigbringen können, was nicht zu machen ist, dem Verdrängten eine Stimme zu geben, eine universale Sprache der Negation. Die Zersplitterung, die vordringlichste Leistung der Konterrevolution, setzt sich in Punk und durch Punk fort. Die Trennung der Revolte von der Gesellschaft und ihre Abspaltung in eine Subkultur setzt sich fort in den Trennungen voneinander fremd gegenüberstehenden Subkulturen, die zu Identitäten erstarren. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt den Guten und den Bösen Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon gar nicht der Lust. Die Logik der Abspaltung erzeugt verarmte Stile von verräterischer Eindeutigkeit, klar abgegrenzte Subkulturen, denen schon anzusehen ist, dass sie Marktsegmente sein werden und sonst nichts. Ideales Futter für eine Musikindustrie, die ihrer Kundschaft ohnehin nichts anderes verkaufen kann als leere Identität. Punk hat vielleicht nur für einen Moment gelebt, vielleicht auch gar nicht. In der gekletterten Geschichte der glitzernden Ödnis namens Kunst erscheint er als unerklärliche Episode, als Einbruch von etwas völlig anderem in diese schöne Welt. Wie entlarvend, immer noch. Er verweist auf etwas, das nicht gewesen sein soll. Die Revolte ist aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Sie ist schon nicht einmal gewesen. Aber ihre Trümmer stehen noch. Wir wohnen darin und schon die Erinnerung kann in dieser Welt ohne Gedächtnis eine Bedrohung sein. Denn das Versteinerte weiß, dass es wieder flüssig werden kann. Nur noch in diesem Sinne kann Punk wieder eine Bedrohung werden.
Das waren nun 2 Stunden zum Thema Es war einmal der Punk. In den ersten 100 Minuten haben wir eine Lesung von Ute Wieners aus Hannover gehört. Jahrgang 62, also auch schon über 50, die Gute. Sie hat aus ihrem Buch Zum Glück gab es Punk gelesen, das 2012 im Verlag Arbeitskreis Regionalgeschichte erschienen ist. Es war einmal der Punk. In den vergangenen 20 Minuten haben wir dann noch Reflexionen von Jörg Finkenberger gehört. Allerdings nicht von ihm selbst gelesen. Stalingrad, Stalingrad, Deutschland, Katastrophenstaat. Finkenbergers Text hieß Warum Punk noch nicht einmal tot ist. 30 Jahre 1977. Es war einmal der Punk. Wir leben im Computerstaat.